M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
M&S Talk meldet sich aus der Sommerpause zurück. Schön, dass Sie uns auch wieder zuhören. Es begrüßen Sie Petra Kemmerzell und
Antje Schafranitz.
Sag mal, Antje, was war denn das für ein Sommer?
Nun, liebe Petra, in jedem Fall einer ohne Sommerloch. Also ich weiß nicht, wann wir zuletzt gerade den ganzen August wirklich so durchgearbeitet haben, ne?
Das stimmt. Und vor allem ein Thema hat uns dabei wirklich ständig beschäftigt, die Adipositas.
Unsere aktuelle Zahl
ist heute die schöne Zahl 3. Zu 3 Präparaten mit der Indikation Adipositas dürfen wir ja derzeit ziemlich viel forschen. Mhm. Ne? Und 2 davon befinden sich noch in den sogenannten Zulassungsstudien, sind also noch nicht auf dem Markt.
Ja, und zu den Präparaten selbst dürfen wir natürlich nichts sagen, ne, Petra? Mhm. Hier sind wir von unseren Auftraggebern und den Kodizes unserer Branchenverbände zur Verschwiegenheit ja verpflichtet. Ne?
Ja, aber zu unseren allgemeinen Beobachtungen und Wahrnehmungen, ja, also wie behandelnde Ärzte mit diesem Thema umgehen, dazu können wir schon was sagen. Mhm. Und wir können auch darüber sprechen, welchen Herausforderungen in der Kommunikation sich die Hersteller von Präparaten für eine unterstützende Gewichtsabnahme tatsächlich dann auch stellen müssen.
Ja, genau. Und hier spielt natürlich dann die qualitative Marktforschung eine wichtige Rolle.
Mhm.
Unser aktueller Aufreger.
Dicke Menschen sind faul und haben keine Disziplin. Ehrlich, ein unsagbares Vorurteil, das sich aber, wie wir es immer wieder hören, auch in den Köpfen von so manchem Hausarzt hartnäckig hält und zum Teil sogar von Spezialisten für Ernährungsmedizin mehr oder weniger ungeschminkt verbreitet wird.
Ja, und was das für die Betroffenen bedeutet, Petra, haben wir in anderen Episoden unseres Podcasts schon berichtet.
Richtig. Für mich bleibt es aber ein Aufreger, wenn diese mangelnde Sensibilität und tatsächlich in manchen Fällen auch mangelndes Fachwissen von Healthcare Professionals tatsächlich gelebt wird, an die sich Betroffene doch mit zu Recht anderen Erwartungen wenden.
Ja, genau. Dieser blöde Spruch, Ärzte sind auch nur Menschen, bewahrheitet sich hier auf tragische Weise, ne?
Ja. Nun haben wir das hier mit dicke Menschen sind faul und haben keine Disziplin natürlich auch provokant formuliert. Ja, wortwörtlich hören wir das zum Glück selten. Mhm. Gehört habe ich es aber schon. Tatsächlich sehen wir die Ärzteschaft aber sehr gespalten, wenn es um dieses Thema geht. Da sind die, für die Adipositas eine chronische Erkrankung ist, die also der WHO in ihrer Einschätzung folgen, ja, und auch mittlerweile vielen Fachgesellschaften. Und da sind die, die alle medikamentösen Therapieoptionen strikt ablehnen, ja, und in die Lifestyle-Ecke schieben.
Ja, und dazwischen sind diejenigen Ärztinnen und Ärzte, die sich der Argumente aus beiden Lagern letzten Endes auch bedienen, ne, und im Einzelfall entscheiden, wem sie wie helfen, mit oder eben auch ohne Medikamente.
Genau, und da wird es dann für uns als Moderatorinnen spannend, ne? Denn wir müssen im Gespräch heraushören können, und das sehr, sehr früh, ja, zu welcher dieser 3 Gruppen unsere Befragten gehören. Denn letztendlich bestimmt diese Grundeinstellung jede ihrer Entscheidungen in der Betreuung von Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Mhm.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Auf direkte Fragen im Interview antworten Menschen gerne natürlich sozial erwünscht, ne? Und davon sind auch Ärztinnen und Ärzte nicht ausgenommen. Insbesondere bei sensiblen und kontrovers diskutierten Themen wie eben der Adipositas.
Ja, richtig. Und da hast du ja im August zusammen mit einem unserer amerikanischen Partnerinstitute eine sehr interessante Studie durchgeführt mit einem ganz anderen Ansatz der Gesprächsführung. Erzähl mal.
Mhm. Wir haben eine fast reale Situation von Arzt-Patienten-Gesprächen inszeniert. Also als Marktforscher bleiben uns die Sprechzimmer der Praxen und Kliniken natürlich verschlossen, ne? Also haben wir 4 in Anführungsstrichen Patientinnen auf ein bestimmtes Patientenprofil trainiert, ihnen eine Krankheitsgeschichte verpasst, sie im Interview unsere Ärzte besuchen lassen und dieses Gespräch dann aktiv zuhörend beobachtet.
Und Petra, am Anfang warst du ja wirklich ein bisschen skeptisch, ne, ob das so funktioniert.
Ja, zum einen war ich mir nicht ganz sicher, ob und wie weit sich die von uns rekrutierten Ärzte überhaupt auf diese Situation einlassen würden. Und zum anderen mussten natürlich diese schauspielernden Patientinnen und Patienten ihre Rolle sehr konsequent durchziehen. Mhm. Ne? Ihre Profile mussten dabei glaubwürdig und realistisch sein. Die Krankenakten mussten plausibel sein und durften keine Widersprüchlichkeiten aufweisen.
Mhm. Das klingt erstmal nach total viel Arbeit auch im Vorfeld.
Ja, also das ist mir auch richtig klar geworden. Die Vorbereitungen waren in der Tat sehr, sehr umfangreich und eigentlich steckte, wie so oft bei solchen Dingen, der Teufel im Detail. Ja, zum Beispiel haben wir da die Vorlagen amerikanischer Patientenakten für Deutschland erst einmal anpassen und überarbeiten müssen. Ja, da sind wir dann so weit gegangen, im Vorfeld wirklich 4 Interviews mit Ärztinnen und Ärzten zu führen, deren Feedback uns dann zu den Akten und Übersetzungen unheimlich wertvoll war.
Mhm. Ah, okay, verstehe. Und die Schauspieler, wie hast du die gefunden?
Nun, wir kannten ja die Profile der Patienten, die sie spielen sollten, ne? Und diese Profile haben wir letztendlich als eine Art Screening-Interview aufgesetzt, ne?
Ah, okay. Mhm.
Denn, weißt du, damit du als nicht ausgebildeter Schauspieler eine Rolle überhaupt spielen kannst, ne, muss das Profil der Person, die du spielen sollst, dir möglichst ähnlich sein. Ja, mhm. Besonders wenn es jetzt um die Einstellung gegenüber dem zu erforschenden Thema Adipositas geht. Ja? Es war uns sehr, sehr wichtig, Menschen für diese Rollen zu finden, die eigene Erfahrungen mit Übergewicht, Adipositas, Ernährungsumstellung, Sport und Bewegung tatsächlich auch mitbringen.
Mhm. Und dabei hast du dich ja dann auch nicht auf das Screening allein verlassen,
nee,
sondern mit der Vorauswahl der von der Rekrutierung vorgeschlagenen Personen regelrechte Casting-Interviews durchgeführt.
Ja, also mir war es wirklich wichtig, den Personen vorab auf den Zahn zu fühlen, ja, ihre Motivation für die Teilnahme an einer solchen Studie zu hinterfragen, mhm, und dann eben wirklich auch ihre persönliche Einstellung rund um Übergewicht und Adipositas wirklich im offenen Gespräch kennenzulernen.
Mhm. Und das, was ich mitbekommen habe, das hat sich ja dann wirklich auch ausgezahlt, oder?
Ja, so ist es. Also alle unsere 4 Patientinnen haben ihre Rolle wirklich hervorragend gespielt.
Und wie haben die Ärzte und Ärztinnen reagiert? Haben die auch brav mitgespielt?
Ja, das haben sie in der Tat. Also man konnte es förmlich spüren, wie sie aus dieser anfänglichen Interviewsituation dann auf Alltag umgeschaltet haben. Ja? Im Gespräch mit unseren Patientenschauspielern haben sie einfach ihren Job gemacht, ja, und dabei ihre persönliche Einstellung zum Thema Adipositas offen und ungeschminkt herausgestellt. Wir konnten dabei tatsächlich die ganze Bandbreite an Reaktionen beobachten, ja? Also ihren persönlichen Level an Empathie. Wir konnten nachvollziehen, wem sie zu welchem Zeitpunkt des Arztbesuchs welche Therapieoptionen angeboten haben. Inwieweit sie tatsächlich auch auf die Lebensumstände der Betroffenen eingehen. Welche Maßnahmen, die Patienten auch schon selbst unternommen hatten, ja, sie unterstützen und welche Rolle die wahrgenommene Motivation der Patienten in der tatsächlichen Therapieentscheidung spielt.
Okay. Und du hast ja dann im Prinzip mit den Ärzten danach auch alles besprochen. Welches Feedback hast du denn dann bekommen von den Ärzten, von den befragten Ärzten?
In der Tat ein sehr positives. Also sie haben diese ganze Inszenierung als Chance zur Eigenreflexion verstanden und konnten mir ihren jeweiligen Standpunkt wirklich sehr gut erklären. Ich durfte ihre Entscheidungen hinterfragen. Das betone ich deshalb so, denn sie sollten sich ja auf keinen Fall bewertet oder gar beurteilt fühlen. Und das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg dieser Studie mit einer solchen Vorgehensweise.
Ja, super. Und gab es noch weitere Schlüsselerkenntnisse?
Also mir ist auch sehr deutlich geworden, dass man von Auftraggeberseite sehr, sehr viel Vertrauen braucht. Ja, ein solches Interview kannst du nicht mit einem vorgegebenen Leitfaden führen. Hier brauchst du alle Freiheiten. Ja, dein Auftraggeber muss dir voll vertrauen, die von dir beobachteten Patientengespräche in Bezug auf die Zielsetzung der Studie im anschließenden Gespräch frei zu explorieren. Und das hat hier in der Tat wunderbar funktioniert. Ach ja, und was auch noch total wichtig war, wir haben diesmal 2 simultanen Dolmetscher eingesetzt, eine Frau und einen Mann. Das hat das Zuhören für unsere Auftraggeber sehr, sehr viel leichter gemacht, ne? Denn so konnten wir die Stimmen immer klar zuordnen, ne? Mhm. Wir haben es ganz einfach gemacht, die weibliche Stimme für Moderatorin und Patientensimulatoren und die männliche Stimme für alle Ärzte.
Mhm. Und ich hatte ja im Nachgespräch dann auch nochmal mit einem der beiden Dolmetscher auch gesprochen.
Ja.
Ne? Und sie hat auch gesagt, ja, das hat super funktioniert, aber auch, weil sich die beiden Dolmetscher gut kannten und wussten, wie sie sich quasi ohne sich zu sehen, ja, es waren ja Online-Gespräche, auch im Prinzip gut abstimmen können. Und sag mal, für welche Art von Projekt würdest du diese Methode denn künftig anwenden wollen?
Also eine Patientensimulation kann immer dann in Betracht gezogen werden, wo wir authentische Interaktionen zwischen Arzt und Patient im Fokus einer Studie platzieren. Ja, dazu kann ich auch gerne mal zwei Beispiele geben. Wenn ich zum Beispiel verstehen möchte, ob Ärzte die Schulungsmaterialien für ihre Patienten so vermitteln können, dass diese sie auch verstehen. Ja. Mhm. Zweites Beispiel. Wertvoll finde ich, ist die Methode auch, wenn ich Adhärenz- oder Compliance-Themen testen möchte. Ja. In der Simulation kann ich dann beobachten, wie Ärzte auf konkrete Fragen, Sorgen oder Widerstände beim Patienten reagieren.
Mhm, ja, interessant, spannend. Und sag mal, in die Zukunft gerichtet, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen, wenn überhaupt irgendwas?
Ja, eine Sache schon. Also es hat wirklich gut geklappt, ja, mit den Online-Interviews. Aber beim nächsten Mal würde ich eine solche Studie mit diesem Ansatz wirklich lieber im Teststudio machen, ne? Denn bei virtuell durchgeführten Interviews dürfen wir für die meisten unserer Auftraggeber keine Kamera einsetzen.
Ja.
Das war jetzt auch bei diesem Adipositas-Projekt der Fall. Und in der Beobachtung der inszenierten Interaktion zwischen Arzt und Patient geht damit einfach vieles verloren. Ja, wann rutscht wer auf seinen Stuhl rum? Die hochgezogenen Augenbrauen, ja, das gezwungene Lächeln. Also diese ganze Gestik und Körperhaltung, ja, die wir als geübte Zuhörerinnen zwar auch in der Stimme erkennen, ja, die aber live und in Farbe deutlicher ist und einfach Missverständnisse aufgrund einer falsch interpretierten gehörten Beobachtung vermeidet.
Ne? Okay. Und das heißt insgesamt, ich meine, wie würdest du denn den Nutzen dieser Patientensimulation richtig angewendet wirklich zusammenfassen? Was ist das Wichtigste?
Das Wichtigste ist, wir kriegen tatsächlich ein plastischeres Bild, ne, von der Interaktion und sind damit tatsächlich auch näher an der Praxis als durch eine Befragung allein, ne? Also gerade wenn wir solche Patientensimulationen in einem Teststudio durchführen dürfen, dann profitieren wir von dieser unmittelbaren Beobachtbarkeit, ja, die eben auch die nonverbale Kommunikation mit einbezieht und damit eben hilft, die eben schon geschilderten Unsicherheiten oder Missverständnisse sichtbar zu machen.
Ne? Okay.
Und in unserer Studie haben auch die Ärzte gesagt, dass sie von diesem Trainingseffekt durch Feedback aus der Simulation profitiert haben. Das finde ich ist auch ein ganz wichtiger Nutzen für beide Seiten, ne? Denn wie jetzt auch gerade wieder in einem Fachartikel zu lesen war, was die Motivation von Teilnahme an Marktforschung anbelangt, das ist auch bei Ärzten nicht allein der monetäre Faktor, ja, die sogenannte Aufwandsentschädigung. Sie wollen auch was davon haben, sie wollen davon auch was für ihre alltägliche Praxis mitnehmen. Und aus Sicht der Kunden kann man sagen, dass sich einfach die Ergebnisse sehr, sehr direkt in ganz konkrete Handlungsempfehlungen umsetzen lassen.
Ja, super. Wollen wir denn hier neben der Patientensimulation noch andere ungewöhnliche Ansätze vorstellen? Hast du noch Ideen dazu?
Ja, also spontan fallen mir zwei Methoden ein, ja, die letztendlich auch auf der Beobachtung durch uns Marktforscher fokussieren. Das ist nämlich auch sowas, was die KI noch nicht so toll kann, ne? Also ein Beispiel, das sogenannte Shadowing, irgendein englisches Wort muss es ja sein, ne, von Praxispersonal. Das ist hilfreich, wenn ich zu Praxisablauf und Organisation forschen möchte. Ne? Also zum Beispiel die Abläufe bei Terminen, Rezeptmanagement in der hausärztlichen Praxis verstehen möchte, um Ansatzpunkte zum Beispiel für digitale Lösungen identifizieren zu können. Was auch jetzt nicht ganz unbekannt ist, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer haben es natürlich schon gehört oder vielleicht auch selbst durchgeführt, Mystery Shopping, ja, kann ich zum Beispiel in der Apotheke machen, ne? und kann da Patientensimulatoren mit ganz gezielten Fragen zur Selbstmedikation dann in mehrere Apotheken schicken, ne, um jetzt hier die Beratungsqualität von Apotheken vergleichen, testen zu können.
Ja. Ich meine, für uns ist das alles mega super spannend. Aber fass doch nochmal kurz zusammen, bitte. Was haben denn unsere Kunden wirklich vom Einsatz solch ungewöhnlicher Methoden? Ist ja wirklich auch ein deutlicher Mehraufwand des ganzen Teams. Nicht nur von uns Marktforscherinnen, sondern des ganzen Teams, das dahinter steckt. Ne? Wo liegt wirklich der Mehrwert? Wie sollte man hier auch argumentieren?
Du, das kann man in einem einzigen Satz zusammenfassen. Mit klassischen Interviews verstehen wir, was Ärzte und Patienten denken. Mit Simulationen oder eben beim Shadowing verstehen wir, wie sie tatsächlich handeln. Ja? Und die Kombination beider Ebenen macht dann solche Strategien auch erfolgreich.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
Hier lassen wir uns jetzt wirklich mal ins Nähkästchen schauen, ja, und geben unseren Hörerinnen und Hörern, die jetzt vielleicht auch über Patientensimulationen nachdenken, einfach mal unsere Checkliste an die Hand, ja, und umreißen die Erfolgsfaktoren für eine solche Methode.
Das ist wirklich eine gute Idee, Petra. Ich fange mal mit dem wichtigsten Punkt an. Das gilt natürlich nicht nur für die Patientensimulation, sondern insgesamt immer die Zielsetzung der Studie definieren.
Ja, das kann man nicht oft genug wiederholen.
Es stimmt, genau. Welche Fragestellung soll die Studie wirklich beantworten? Ne? Zum Beispiel, ist es ein Kommunikationscheck, Alltagshürden, Prozessanalyse? Ja, das muss dringend zuerst geklärt werden. Und passt die Methode wirklich zum Ziel? Oder wäre ein klassisches Interview oder eine ganz andere Methode effizienter?
Ich mache dann mal mit Punkt 2 unserer Checkliste weiter. Ethik und Transparenz prüfen. Also jegliche Form der Täuschung muss unbedingt vermieden werden. Wir dürfen unsere befragten Ärzte und Ärztinnen nicht aufs Glatteis führen, ja, und ihnen nicht das Gefühl geben, hier in irgendeiner Weise vorgeführt zu werden. Ne? Darüber hinaus natürlich Datenschutz, Einwilligungen, alles klären und absichern.
Ja. Und Punkt 3 ist dann Casting und Rekrutierung sorgfältig vorbereiten. Das hast du ja wunderbar hier auch erläutert, ne? Für die Simulation realistische Darsteller auswählen und wirklich sehr, sehr, sehr gut briefen. Alle Darsteller so gut trainieren und vorbereiten, dass sie auch bei unerwarteten Fragen der Ärzte oder auch Apotheker nicht aus der Rolle fallen. Und das ist ein guter Punkt, Petra, denn wie ist das dir eigentlich hier in dem konkreten Beispiel gelungen?
Nun, wir haben ja im Briefingpapier für die Darsteller, haben wir schon beispielhafte Fragen der Ärzte aufgenommen und stichpunktartig Antworten formuliert. Ja, das möchte ich betonen, dass es wirklich nur stichpunktartig war. Ne? Und wir haben dann solche Fragen-Antwort-Spiele während der Trainings auch wirklich ein paar Mal durchgespielt.
Ah, okay.
Und da haben wir wirklich nochmal gelernt, dass das Wichtigste war, dass man solche Profile nicht überfrachtet. Ja, das heißt, wir haben unseren Schauspielern jeweils nur 4 bis 5 Kernmerkmale ihrer Rolle gegeben und wir haben sie keine Texte auswendig lernen lassen.
Okay.
Also das war, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt, machen wir weiter mit der Checkliste Punkt 4. So real wie möglich werden. Das heißt, wir müssen praxisnahe Szenarien kreieren, Aufgaben, Testunterlagen erstellen und dabei wirklich diese künstlich überinszenierten Settings und Situationen vermeiden.
Ja, okay. Und der nächste Punkt, der ist mir auch wichtig, nämlich Methodenkombinationen einplanen.
Ja.
Ne, die Beobachtung einer Simulation oder Handlung liefert uns Verhaltensdaten. Die anschließend geführten Interviews mit den Hauptakteuren liefern Deutung und Kontext.
So ist es.
Und wenn ich beides kombiniere, wozu wir ja immer raten würden, erhöhe ich die Validität der Ergebnisse und ihre Relevanz letzten Endes für eine Umsetzung.
Und das bringt uns dann schon zum vorletzten Punkt unserer Checkliste, nämlich die systematische Vorbereitung der Auswertung. Nicht nur das Gesagte in die Auswertung mit einfließen lassen, auch die nonverbalen Aspekte, ne? Also Gestik, Mimik, Pausen und so weiter, alles mit analysieren. Und was auch noch ganz wichtig ist, die Ergebnisse als Annäherung an die Realität richtig einordnen.
Okay, ja. Und last but not least muss der Nutzen für die Kunden auch klar herausgestellt werden. Hatten wir ja auch schon angesprochen.
Ja.
Also die Ergebnisse in klare Handlungsempfehlungen übersetzen, also Optimierungen bei Materialien, Serviceangeboten oder in der Vertriebsstrategie dann wirklich auch explizit dann ausformulieren. Ja, und was auch noch wichtig ist, ist das Storytelling nutzen. Konkrete Szenen und Zitate helfen, die gewonnenen Insights dann auch lebendig zu machen, und damit auch besser zu verstehen.
Puh, so, bevor wir jetzt für heute Schluss machen, muss ich noch alle vorwarnen, dass ich bei der nächsten Episode wahrscheinlich ein neuer Mensch sein werde.
Wieso das denn?
Ja, pass auf. Nächste Woche geht's für mich nämlich nach Prag zum ESOMA-Kongress.
Stimmt.
So, und ESOMA, halte ich fest, verspricht mir dabei das Folgende, nicht mehr und nicht weniger. Ich zitiere, vom 28. September bis zum 1. Oktober können Sie in Prag, dem gotischen Juwel Böhmens, neue Ideen entdecken, den Status quo hinterfragen und Möglichkeiten erschließen, die die Insights-Branche prägen werden. Lassen Sie uns gemeinsam Grenzen überwinden und unser Verständnis der Welt neu definieren. In 4 transformativen Tagen voller Lernen, Networking und Entdeckungen erhalten Sie die Werkzeuge, Ideen und Kontakte, um Ihre Zukunft neu zu gestalten und die Welt der Insights neu zu definieren.
Wow, Petra. Dann bin ich ja wirklich mal gespannt, wie du dann aus dem Flieger hier wieder steigst.
Ja, ein völlig neuer Mensch.
Ja. Ich war ja gerade letzte Woche auf der Planung und Analyse Insights und das war auch mega spannend, sodass wir uns dann in der nächsten Episode von MRNS Talk über diese Erlebnisse ja austauschen und voneinander berichten können.
Oh ja, da freue ich mich drauf.
Und wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes.
Tschüss!
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.